Also ehrlich gesagt, ich selber habe die Kammer jetzt noch nie so als Bremser gesehen. Wenn du automatisierst, hast du mit 80% einer Automatisierung, nämlich mit den Anforderungen, schon bist du schon am Ende. Weil, wie arbeitet ein Anwalt? Die Anwälte eigentlich auch in Großkonzernen, das ist ein Haufen von Individualisten, die in irgendeiner Form davon profitieren, dass sie in einer größeren Struktur sind. Ja, aber jetzt rede mal mit so einem Managing Partner. Also wenn sie in einer ehrlichen Stunde sagen, ist eine Katastrophe. Wie es halt so ist, ein paar werden es zum Nachteil der Menschen nutzen, ein paar werden es zum Vorteil der Menschen nutzen. Mit allen Technologien haben wir das gemacht.
Heute zu Gast ist einer der wohl technikaffinsten Juristen in Österreich. Er ist nicht nur durch sein Startup Fairplan und, wie muss man den Namen sagen?
Unoway
bekannt. Und das schneiden wir nicht raus, das bleibt so in der Ankündigung. Yeah. Und nebenbei ist er auch noch Rechtsanwalt in Wien. Ich spreche von niemandem Geringeren als Alexander Skribe. Lieber Alexander, herzlich willkommen.
Ja, hallo auch. Danke für die Einladung. Freut mich, mit dir sprechen zu können und halt ein bisschen über meine Tätigkeit und vielleicht auch ein bisschen über meinen Werdegang zu erzählen und halt auch, vielleicht sollten wir auch ein bisschen über die Zukunft der Juristerei sprechen. Ja?
Ich freue mich schon wirklich, mit dir herumzunerden. Bevor wir das machen, möchte ich ein bisschen was über dich erfahren. Ein bisschen von deinem Background, ein bisschen was über deinen Werdegang. Du sprichst für mich jetzt nicht unbedingt mit einem starken österreichischen Akzent. Hast du aber in Graz studiert? Bist du Steirer?
Naja, ich bin an sich Steirer, also ich bin in Graz geboren.
Hört man gar nicht.
es geht schon.
Kannst du, wenn du willst, also wenn du sagst, du fährst rüber und kannst umstellen?
Ein bisschen, ja.
Das muss man sich schon beibehalten.
Ja, mein Harvey ist mein Freund. Also das geht schon. Also das ist, es geht schon, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum. Wir haben halt zu Hause so gesprochen und das ist halt einfach so vorgegeben. Also in Graz geboren, Graz in die Schule gegangen. Wollte eigentlich immer Anwalt werden, seitdem ich 14 bin.
Warum?
Liegt ein bisschen in meiner Persönlichkeit. Also das hat vielleicht ein bisschen mit Recht haben zu tun. Ein bisschen auch die Mittel in der Hand zu haben, sich durchzusetzen. Und das hat mich halt immer ein bisschen fasziniert. Es war bei mir komischerweise eigentlich nie so der Gerechtigkeitsgedanke. Oder vielleicht schon, wie es jünger war. Aber mir war einfach wichtig, auch selbstständig sein zu können und mich durchsetzen zu können. Und dazu muss man halt das Recht kennen und das, was welche Möglichkeiten man hat. Also das war dann ganz stark meine Motivation.
Bist du immer noch der Meinung, dass Recht haben der Weg zum Erfolg ist?
Also jetzt Recht haben im Sinne von nicht Gerechtigkeit, sondern naja, also du musst schon die Mittel und den Weg kennen, um zu deinem Ziel zu kommen. Damit musst du die Regeln kennen. Und wenn du nach den Regeln spielen kannst und auch nach den Grenzen der Regeln spielen kannst, tust du dann schon leichter. Ja? Eigentlich der Hauptgrund ist, Fehler werden vermieden. Ja? Also das glaube ich schon, dass das sehr wichtig okay. ist.
Ich würde das gerne challengen. Ich bin der Meinung, Recht haben ist nicht erfolgreich sein. Ich glaube nämlich, wenn es dir darum geht, dass du Recht hast, dann denkst du kurzfristig. Und es kann sein, sei das privat oder sei das beruflich, dass du vielleicht eine Diskussion gewonnen hast, aber dafür eckst du mit allen an, hast vielleicht in der Diskussion Recht gehabt, bist du damit aber nicht erfolgreich.
Nein,
und also ich glaube, auch als Anwalt muss man dieses langfristige Denken und dieses strategische Mitkalkül ein bisschen berücksichtigen, dass man sagt, vielleicht habe ich jetzt offiziell in dem Moment nicht Recht, weil ich vermeintlich nachgebe, aber das eigentliche Ziel des Klienten ist,
du musst
eher geholfen.
Du hast auch vollkommen recht, das ist auch richtig so, nur um dieses Ziel auch richtig zu erreichen, musst du mal dein Recht kennen. Ob du dann drauf bestehst, und davon redest du jetzt eigentlich, ist eine ganz andere Frage. Das ist dann Taktik, das ist dann Empathie und dann auch, wie komme ich zu meinem Ziel? Aber so richtig sicher zu deinem Ziel kommst du, wenn du weißt, was du durchsetzen kannst und was du nicht durchsetzen kannst. Und oft macht es dann auch keinen Sinn, es durchzusetzen, weil du viel, wie du eben sagst, viel mehr zerstörst, als du dann erreichst für dich und als Anwalt für deinen Klienten. Also du hast da schon recht. Aber man sollte dann einen Plan haben.
Also einfach nur nachgeben, um nicht zu konfrontieren, ist halt auch nicht der Weg.
Oder nur nachgeben, weil man sich nicht sicher ist. Ja, das ist der Punkt. Ich kann ja auch nachgeben, weil ich da zur Überzeugung bin, obwohl ich recht habe, ja, dass es fürs Ergebnis besser ist. Aber nachzugeben, wenn man sich nicht sicher ist, das kann gefährlich werden. Ja, weil man zum Beispiel den Konflikt aus dem Weg gehen will. Ja, aber du hast im Grunde hast du vollkommen recht, es steht noch mehr drüber. Also, was ich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt habe, jetzt nur Recht zu haben im eigenen Sinn, das bringt nicht viel. Ja. Aber du solltest schon recht sicher sein, was du durchsetzen kannst. und was es kostet, welchen Preis es hat. Und dann musst du dir auch klar sein, wenn du das tust, dass alles einen Preis hat.
Ich hatte, als ich in der Anwaltei noch war, hatte ich einen Klienten, dem wir auch gesagt haben, schauen Sie, es gibt jetzt hier zwei Wege. Es gibt den Weg des geringen Widerstands, zahlen Sie diese Forderung, auch wenn sie lächerlich ist und wir wahrscheinlich gewinnen würden, oder wir streiten, aber dann kostet das Ganze fünfmal so viel und Sie haben keine Chance, das irgendwie zurückzuholen. Und wir haben ihm das halt erklärt und er hat gesagt, streiten. Aber dann war es klar, dann wollte er das halt. Ja, dann ist es auch wieder okay.
Also als Anwalt bin ich ja Dienstleister und natürlich würde ich das dann machen. Aber dass ich finde, das gehört zu den wesentlichen Dingen eines Anwalts, herauszufinden, was will dein Klient eigentlich? Ja? Und ihn zu strukturieren. Und das, ich glaube, das erwarten auch viele. Ja? Zu sagen, so, oh, ich habe ein Problem und ich weiß nicht, um welche Möglichkeiten habe ich. Und da liegt es dann halt schon am Anwalt herauszufinden, wie tickt der Klient, was will er, ist er auch in der Lage, seinen Streit durchzustehen, was kostet es ihm, was bringt es ihm. Und man muss all diese Dinge abwägen und da muss man den Klienten auf das Ziel festnageln und sagen, okay, unser Ziel ist es, den Betrag X zu bekommen, das möglichst schnell zu erledigen, das möglichst billig zu erledigen und so weiter. Und wenn man den Klienten einmal dann so weit hat, ist man auch meistens dann erfolgreich, weil der Erfolg ist ja nicht gemessen, dass er jetzt recht hat, sondern der Klient hat sein persönliches Ziel erreicht. Das ist genau der Punkt. Und wenn einer halt auf Wien und Bächen streiten will, ja, da muss man halt auch einen dicken Magen als Anwalt haben teilweise. Aber wenn man hart, kann man es machen, ja.
Zurück zur ursprünglichen Frage, jetzt sind wir ein bisschen ausgeschweift schon. Wie kommt man aus einer Gegend, die nahe zu Italien liegt, gutes Essen hat, angeblich besseres Wetter, Möglichkeiten zum Skifahren, wie kommt man dann nach Wien?
Also aus einer Laune heraus. Das war wirklich so. Also ich hatte in Graz studiert, habe dann fertig gemacht, habe mein Gerichtsjahr gemacht. Ich war, glaube ich, so im Juni fertig und habe mir gedacht, naja, jetzt wird es einmal Zeit, jetzt muss ich mich bewerben bei Kanzleien. Ich habe in Graz schon bei einer Kanzlei gearbeitet und habe mir eigentlich überlegt, naja, schaust du mal vielleicht nach Wien. Und ein Freund von mir hat in der Kanzlei zu dem Zeitpunkt gearbeitet, hat mir schon davor erzählt, dass die wen suchen und ich war mir nicht sicher, ob sie noch jemanden suchen, habe dort angerufen und der hat mir eben gesagt, sie suchen noch jemanden, ich soll mich bewerben, aber schnell. Ja. Und ja, habe mich ins Auto gesetzt, habe mich beworben, die haben mich gleich genommen, das war damals Hule Heinke Rechtsanwälte. Und die haben mich gleich genommen und da habe ich halt meine Anwaltskarriere als Konzipient begonnen. Ja.
Und dann bist du einfach in Wien hängen geblieben?
Bin ich hängen, meine Frau kennengelernt und hängen geblieben, ja.
Wien hat ja auch andere Vorteile. Auch wenn man nicht Skifahren kann.
Ja, also mich hat Wien eigentlich jetzt so in dem Sinn nicht wirklich interessiert. Also ich wollte jetzt eigentlich mal arbeiten, ja. Also ich habe jetzt nicht geplant, in Wien zu bleiben, sondern ich habe einfach eine Wohnung genommen. Und das hat sich dann entwickelt, ja. Also wie eben gesagt, wesentlicher Punkt war halt schon, dass ich meine Frau hier kennengelernt habe, die Wienerin ist. Also und dann bin ich halt geblieben. Also.
Bist du mit so einer Wien-Skepsis aufgewachsen? Weil das haben ja eigentlich schon viele, oder?
Ja, natürlich. Also als Steirer hast du das ganz besonders, ja. Also ja klar, natürlich, klar, das kriegst du auch mit. Also mein Vater hat auch in der Sozialversicherung gearbeitet und hat man immer über Wien gehört, wie die das anders machen als wir in der Steiermark. Also klar.
Und hast du die immer noch?
Die Wien-Skepsis? Jein, sage ich jetzt einmal. Also ich, ganz komisch ist, ich fühle mich noch immer Steirer.
Jetzt hast du gesagt, du wolltest immer Jus studieren, bevor du es gemacht hast. Schauen wir uns das von der anderen Seite an. Mhm. Würdest du immer noch Jus studieren, wenn du zurückblicken würdest?
Auf jeden Fall.
Warum?
Also jetzt für mich persönlich jetzt einmal, ja, weil es einfach der Beruf ist, den ich immer machen wollte. Ja? Also das ist Anwalt sein. Ja?
Und das hat sich auch nicht geändert?
Nein. Es wird fast immer noch mehr. Es ändert sich quasi die Art des Arbeitens, also das sehe ich schon. Ja? Aber an sich ist der Beruf schon genau das, was ich machen will.
Dein klassischer Arbeitsalltag wird sich aber durchaus unterscheiden von dem der meisten anderen Anwälte und Anwältinnen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und das hat ja eigentlich auch damit zu tun, was ich mache, weil an sich, wie ich dann jetzt nach Wien gekommen bin, wieder da anzuschließen, also wie ich in der Kanzlei angefangen habe, in der ich gearbeitet habe, ich habe schon sofort begonnen, eben, das war 1998. 1998 hatten wir ganz am Anfang, wie ich begonnen habe, keinen Internetanschluss auf allen Plätzen. Ja, also wir hatten noch nur in der Bibliothek einen Internetanspruch zur Recherche. Ich habe aber schon ziemlich schnell begonnen, strukturierte Firmenbuchanträge zu schreiben, die, wo mir mein Partner den einmal zurückgeschmissen hat, gesagt, ob ich spinne, heutzutage werden die alle so geschrieben. Ich habe begonnen, versucht, also ich war, wie ich begonnen habe, habe ich eigentlich bei Verkehrsunfällen begonnen, das war immer das Gleiche und da habe ich schon so mit Mustervorlagen begonnen und so weiter vor dem Word. Das war alles halt ziemlich mühsam und so weiter und so fort, hat sich dann nicht wirklich durchgesetzt, das auch zu pflegen. Aber immer schon so die Idee gehabt, man muss Recht eigentlich automatisieren. Weil ich vielleicht auch, es mir einfach zu blöd ist, immer repetitive Arbeiten zu machen. Das macht einfach keinen Spaß. Ja?
Mittlerweile geht es in die Richtung. Ich habe auch in einigen AGB von Großkanzleien gelesen, dass sie das auch explizit angeführt haben, dass sie automatisierte Verträge erstellen dürfen, aber den alten die alten Honorare dafür verrechnen dürfen. Aber damals, mit Glück, hattest du irgendein altes Muster, das du dann angepasst hast.
Naja, genau. Aber ich habe dann für verschiedene Fallgruppen bei Verkehrsunfällen einfach meine vorbereiteten Schriftsätze gemacht, dass ich es halt einfach schneller abarbeiten kann und dass halt mir auch das Gleiche ist. Es ist auch, die Accuracy ist besser, du hast eine bessere Qualität und so weiter. Also das funktioniert schon ganz gut. Aber es war halt ziemlich sperrig, das Ganze. Bin dann halt ein bisschen davon abgekommen, weil ich dann eher auch neue Dinge gemacht habe in der Kanzlei. Und eigentlich bis 2008, 2009 habe ich dann relativ klassisches als Anwalt gearbeitet.
In der gleichen Kanzlei?
Immer in der gleichen Kanzlei, ja.
Auch selten?
Ja, ja. Also sie haben sich die Partner getrennt, dann glaube ich 2003 oder 2002. Und ich bin halt bei einem geblieben, also beim Kollegen Heinke, der mich genommen hat. Ich habe ihm damals vorgeschlagen, du hast jetzt die Trennung, lass uns den Standort halten, ich zahle ein und werde Partner, unter Anführungszeichen. Ja. Und habe dann relativ normal gearbeitet und habe dann 2009 einen Anruf bekommen vom ORF und die haben gefragt, naja, ob ich was zu Fluggastrechten sagen kann. Und ich habe gesagt, na, mache ich nicht, kenne mich nicht aus. Woraufhin mich der Redakteur begonnen hat zu beschimpfen und gesagt, so, das reicht ihm jetzt, ich bin jetzt der 6. Anwalt, den er anruft. Und es kann ihm keiner was dazu sagen und das ist übrigens, ich glaube, das war Echo und das ist Echo und es ist eh cool, wenn man als Anwalt ins Fernsehen kommt und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich halt. Ja. Dann ist dieser Termin gekommen und ich habe dann gesagt, gut, schau ich mir halt 2 Stunden vorher was an.
Muss es dich halt einlesen.
Muss mich halt einlesen. Bin dann draufgekommen und sage, wow, ist doch wesentlich komplexer, als ich gedacht habe. Und habe das Interview gegeben und bin dann eigentlich ziemlich schnell draufgekommen, ja hallo, das müssen ja eigentlich sehr, sehr viele sein. Wie viel sind es denn? Und da hatten wir das Glück, dass die Kommission zu dem Zeitpunkt über die quasi wie diese VU, also eine EU-Verordnung, die 261er, diese Passagierrechte, wie die angewandt wird, einen Bericht gemacht hat. Und das war quasi unsere Grundlage für die Idee dann quasi, wie Fairplan entstanden ist. Ich habe mir diesen Bericht angesehen. Ich habe gesehen, dass es nicht funktioniert, dass es relativ einheitliche Ansprüche sind, dass es viele sind, dass es europaweit ist. Und das ist perfekt für Automatisierung. Und du hast Gegner, die nicht wollen. Also das brauchst du auch für Automatisierung. Was auch ganz wichtig ist, und das möchte ich euch hier dazu sagen, für Massenverfahren. Ja, es gibt bei der Massenverfahren eine sogenannte, ich nenne sie mal eine Kugelregel. Ja. Damit Massenverfahren funktionieren dürfen für größere und darf quasi die Masse nie, also quasi das Risiko, das von dieser Masse ausgeht, nie größer sein, quasi wenn man so zwei Kugeln sieht, als das Potenzial der Unternehmen. Weil sobald diese Masse größer wird, wird die Gefahr für solche Unternehmen so groß, dass sie entweder in den Konkurs gehen können oder, was meine Erfahrung ist, dass die Staaten dann eingreifen. Also gewisse gerechte Kappen oder zum Beispiel den Zugang zum Recht dann wirklich auch schwieriger machen. Man glaubt es gar nicht, aber es ist das aber auch so.
In der Entwicklung alles schon berücksichtigt?
Das habe ich erst, bin ich später drauf gekommen, aber ich würde das jetzt gern dazu sagen, weil das muss man wissen, wenn man mit Massenverfahren zu tun hat. Ja? Ein gutes Beispiel ist Diesel. Ja? Diesel funktioniert in Deutschland bei Weitem nicht so gut wie in den USA. Warum? Weil die deutschen Gerichte, der deutsche Staat kapiert hat, wenn die Autoindustrie dadurch zusammengeschossen wird, ist quasi der Anspruch Kugel größer als jetzt VW, so unglaublich das auch ist. Ja. Deswegen hat man ist einfach schwer in der Durchsetzung. So, bei Flugverspätungen ist es ja genau umgekehrt.
Ganz kurz, Malta und Glücksspiel war ja das Gleiche, oder? Wo jetzt auf einmal ein Stopp ist, dass die Ansprüche nicht mehr durchgesetzt
werden. Also Malta ist jetzt eine spezielle Situation. Malta lebt natürlich jetzt vom Glücksspiel, ist aber genau das Gleiche. Und die versuchen halt quasi die Zwangsverstreckung zu verhindern momentan. Ja, das ist ja was Ähnliches. Aber das ist auch wie dieses Kugel- und Bedeutungsspiel. Und das muss man einfach wissen, ja. Und das Coole an der Flugverspätung ist, du hast eine riesengroße Airline, das ist eine große Kugel, ja. Und jeder Anspruch, jeder Flug ist mini klein. Mhm. Ja, und so funktioniert's. Und die müssen halt auch immer jeden Tag kommen. Und so konnten wir dann automatisieren.
Ich meine, worum ging es da? Es geht darum, dass sie sich vielleicht ein bisschen mehr bemühen, rechtzeitig zu fliegen und anzukommen. Das ist der Grundgedanke gewesen.
Also hinter der Verordnung. Mhm. Naja, gut, also im Grunde, man glaubt es, also viele glauben ja, dass das Fluggeschäft, man hat ja noch so das Bild aus den 80er, 90er Jahren, dass das irgendwas Elitäres ist. Ja, im Grunde ist ja das Fluggeschäft ein Transportgeschäft und ein Transportgeschäft. Ich nenne es mal ein hemdsärmeliges Geschäft. Ja. Man wollte halt nicht, dass man halt mit den Leuten einfach umgeht und sagt, okay, jetzt ist der Flieger ausgefallen, jetzt fliegst 3 Stunden später und so weiter. Also diese Entscheidungen, die Airline dann aus wirtschaftlichen Gründen fehlen, die dann immer zum Nachteil der Passagiere gehen, das sollte durch die Verordnung vermieden und ausgeglichen werden, indem man diesen Ausspruch gibt, dass die sich halt quasi keinen wirtschaftlichen Vorteil draus haben, dass jetzt einmal 3 Flüge ausfallen lassen und die Leute erst am nächsten Tag fliegen, ja. Das steht einfach dahinter. Vielleicht kurz zur Erklärung, bei den Passagierrechten geht es im Wesentlichen darum, dass wenn du halt eine Flugverspätung hast, einen Flugausfall oder eine Nichtbeförderung, hast du einen Anspruch unter gewissen Voraussetzungen für sogenannten Ausgleichsanspruch zwischen 250 und 600 Euro und das wollen die Airlines halt nicht so gern zahlen und das machen wir für die Passagiere geltend. Ja.
Gut, und daraus ist eben das Brand Fairplane entstanden.
Naja, also die Idee war, also ich habe mir das Ganze angeschaut, habe dann selber begonnen, eine Website zu schalten, einmal so im Test. Und
mit einem Formular wahrscheinlich, oder?
Ganz normalen Formular, das war 2009. Ja, also das war, und habe gesehen, holle, da kommen Fälle rein. Mhm. Ja, das funktioniert. Also mit Google Ads noch beworben, hat nichts gekostet damals oder sehr wenig. Und habe dann gesehen, naja, aber das können wir in einer Kanzleistruktur halt nicht professionell machen. Das war Prozessfinanzierung und habe dann einfach Freunde von mir gesagt, hey, du wolltest ja nicht sowas machen. Wir sind die Kanzlei, die das übernehmen und ihr baut dann quasi Fairplane auf. Wir waren halt die Kanzlei. Also,
aber die beteiligt bist du ja trotzdem dran, oder?
Ich bin jetzt viel später beteiligt geworden.
Als das Prozessfinanzierungsthema nicht mehr so
ein nicht mehr so Thema akkurat, war. Also nicht mehr so schlimm war, genau.
Und jetzt geht das problemlos, oder wie?
Ja, also jetzt geht das schon.
Das heißt, Anwaltskanzleien können nicht, aber eine Anwältin können mit wahrscheinlich irgendeiner Holding dann.
Ja, es muss nicht eine Holding sein,
an einer Prozessfinanzierung.
Genau. Bei mir ist es noch eine ganz spezielle Situation, aber das ist ein bisschen eine andere Geschichte, ja.
Okay.
Ja. Aber es war damals halt ein bisschen, ich habe es aus dem damaligen Sicht 2009, war es auch nicht notwendig, ehrlich gesagt, weil mir ist es um das anwaltliche Geschäft eigentlich gegangen und jetzt weniger als um die Prozessfinanzierung und so weiter und so fort. Also, wir haben dann, also ich habe das denen gesagt, ich habe gesagt, du schau, das funktioniert, mach das halt professionell und wir als Kanzlei wickeln das ab. Was wir aber damals gemacht haben, wir haben eine ganz wesentliche Entscheidung getroffen, ich habe sie getroffen, ich bin aus der bestehenden Kanzleistruktur raus.
Okay.
Also ich habe mich vom Ballast quasi des althergebrachten Arbeitens befreit, habe einen neuen Standort gemacht und habe alles von Grund auf neu aufgebaut. Alles neu gedacht, Grund auf aufgebaut. Wie werden Akten aufgebaut? Wie schauen digitalisierte Akten aus? Wie automatisiert man? Was muss man automatisieren? Und einfach das so aufbauen zu können, ohne dass man halt an irgendwelche alten Dinge quasi halt gebunden ist oder alten Arbeitsweisen. Also man wollte es einfach neu machen, einfach ohne. Ich habe eine neue Software organisiert, also eine neue Anwaltssoftware quasi, die schon am Markt war, aber haben halt eine ausgesucht von den dreien. Und neuer Standort, neue Leute reingesetzt und begonnen, ja.
Und hast du es damals schon geschafft, voll digital zu sein?
Nein, das ist ein Prozess, der über Jahre gegangen ist. Ja? Also wir haben voll digitale Akten gehabt, also keine Papierakten mehr. Das haben wir von Anfang an gehabt und haben halt viel lernen müssen. Und im Grunde, was Und das ist auch ein wesentliches Learning aus der Digitalisierung. Du digitalisierst aus der Not heraus. Das heißt, wenn du den Need hast, also du digitalisierst nicht nur, um halt nerdig sagen, okay, das ist jetzt super digital und das hat jetzt keinen Mehrwert gegenüber einer traditionellen Arbeitsweise. Du musst das halt immer challengen. Das heißt, du digitalisierst, damit du besser arbeitest. Ja. Und das haben wir jetzt ganz ehrlich gesagt immer aus der Not heraus gemacht. Das heißt, wir haben am Anfang weniger Fälle gehabt. Das heißt, wir haben die Fälle per Hand eingetippt. Ja, dann sind wir drauf gekommen, es werden immer mehr Fälle. Gut, dann wurden die importiert über Schnittstelle. Ja, und so weiter. Das geht dann Schritt für Schritt für Schritt, beginnt sich das dann zu verselbstständigen oder halt immer besser zu werden, das Ganze. Aber das ist halt wirklich ein Learning. Lars, wenn du sowas machst, machst du aus der Not. Ja.
Ich war ja bei euch im Büro und das sieht überhaupt nicht aus wie eine Kanzlei. Also in keinster Weise. Es gibt viele Kanzleien, die auch sehr modern und sagen wir mal, ja, progressiv wirken, aber ihr wirkt einfach überhaupt nicht wie eine Kanzlei. Das schaut aus wie ein Startup.
Ja, genau, das war es ja auch. Also wir haben ja auch sehr, sehr eng mit Fairblind zusammengearbeitet. Also wir haben uns an einen Standort zusammengesetzt, weil es einfach notwendig war, weil einfach kurze Wege, schnelle Entscheidungen. Um halt so Dinge auszuprobieren. Mhm. Also das war, und wir sind auch so aufgeregt. Und es arbeiten ja auch andere, wir haben ja andere, verschiedene Rollen, ja. Also wir haben jetzt quasi nicht nur quasi die Assistentin vom Anwalt, den Anwalt sein Konzipient. Und das war's eigentlich. Und vielleicht gibt's ja noch Kanzleimanager, einen größeren. Sondern wir haben ja Marketing, wir haben sehr, sehr viel Buchhaltungsthemen.
Entwickler wahrscheinlich.
Entwickler, Developer, Frontend, Backend, Developer. Das kommt ja dann alles noch dazu, ja. Also das ist ja alles da. Und die musst du halt alle irgendwie zusammen. Und das sind unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Dinge zu machen.
Sprachen sind Sprachen, wie man mit Leuten redet.
Genau, dann hast du dann irgendeinen Project Manager, der sagt, ja, wegen der Conversion muss ich das Geburtsdatum rausnehmen. Er sagt, na, du kannst es nicht rausnehmen, ich muss wissen, ob der minderjährig ist, also, und so weiter. Also das sind, weißt du, das sind einfach so Dinge, die du dann lernst, zusammenzuarbeiten, und so entsteht dann wahrscheinlich dein Eindruck, dass das halt ein bisschen anders ist. Also da hat sich dann die Kanzlei mehr quasi dem Startup angepasst.
Hat sich dann irgendwann im Zuge der Entstehungsgeschichte oder in den letzten Jahren die Kammer gemeldet, um das zu prüfen oder zu schauen, naja, Moment einmal.
Ja, wir sind vorn und hinten geprüft worden schon, ja.
Schon?
Ja.
Das war sicher lästig.
Ja, vielleicht auch notwendig, aber es gibt ja inzwischen ja schon Aufsätze, dass das ja alles zulässig ist, quasi. Also das, was Fairblind macht. Ja. Also es hat natürlich immer hin und wieder Anzeigen gegeben von Kollegen und so weiter und so fort. Und
warum glaubst du, war das?
Einerseits, weil sie es nicht verstanden haben, was wir tun, oder andererseits, weil wir vielleicht auch im Auftritt ein paar Fehler gemacht haben, natürlich. Ist halt so, ja, das ist am Anfang, das machst du einfach. Aber das war dann alles aufzuklären. Und im Grunde ist das, was wir gebaut haben, ist aus meiner Sicht halt auch so die Zukunft, wie halt Anwälte arbeiten werden. Halt diese einerseits Automatisierung, andererseits Zusammenarbeit mit Prozessfinanzierern und so weiter und so fort.
Wie stehst du zur Kammer?
Wie ich zur Kammer stehe? Ist ja ganz lustig. Ich finde die Kammer total notwendig. Und ich finde es auch wenn ich so ein also ehrlich gesagt, ich selber habe die Kammer jetzt noch nie so als Bremser gesehen. Mhm. Ja, aber es geht halt alles für mein Gefühl ein bisschen sehr langsam. Ich kenne es durch meinen Ex-Partner Dr. Heinke, der ja selber sehr stark in der Kammer involviert war oder ist noch immer. Ja, kenne ich auch ein bisschen dieses Kammer-Thema. Und man beginnt es dann, wenn man es halt schon ein bisschen von innen kennt, dann auch das Ganze zu schätzen. Was ich mir wünschen würde von der Kammer, ist halt, dass man vielleicht den Anwälten noch mehr hilft, sich einerseits zu digitalisieren, progressiv zu arbeiten. Ich denke da an Leitlinien, vielleicht gewisse Leitlinien überdenkt, aber auf keinen Fall, sage ich jetzt einmal, jetzt alles liberalisiert, ja, weil auch quasi unser Standesrecht und so, das gibt ja den Menschen eines, was sie von uns wollen, und das ist Sicherheit. Sie wollen einfach vertrauen können, dass wir auch entsprechend arbeiten. Ja.
Und keine Werbung auf Parkbänken machen.
Ja gut, die Werbung auf Parkbänken, da kann man theoretisch darüber diskutieren. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man jetzt schaut, wie viele Anwälte schon in den U-Bahnen werben, also wenn du in U-Bahn-Stationen bist,
stimmt, ja,
kannst du es auf der Parkbank jetzt langsam auch machen.
Ist ja auch nur noch ein kleiner Schritt.
Also das sind dann, also über diese Dinge sollten wir uns dann halt schon Gedanken machen. Was ich natürlich schon erlebt habe, und das muss ich schon sagen, als Anwalt, also wenn man jetzt, und da kann jetzt die Kammer nichts dafür, sondern das hat einfach halt mit diesen Standesregeln zu tun ist, dass es ja gerade im Flugbereich Player am Markt gibt, die halt nicht anwaltlich sind, aber die gleiche Dienstleistung anbieten. Ja, das ist gerade in Deutschland die sogenannten Rechtsdienstleister. Und da arbeitest du dann schon halt, einerseits bist du auf einem Spielfeld, aber mit einer Tonne Blei hinten dran und die anderen laufen um dich links und rechts herum und du hast es viel, viel schwerer als Anwalt. Und darüber sollten sich die Kammer schon Gedanken machen. Wer sind jetzt die neuen Player am Markt und nach welchen Regeln spielen die? Und wie weit können wir unsere Regeln noch anpassen, dass wir halt nicht ganz unseren Berufsstand aufgeben, aber doch hier konkurrenzieren können. Und da gibt es sicher Möglichkeiten.
Hast du dich da angeboten, dass du bei einer Taskforce dabei bist, um da irgendwie ein bisschen etwas zu erarbeiten?
Ja, ein bisschen, aber jetzt nicht so mit Nachdruck, dass ich jetzt...
Silicon Valley sagt immer, go fast and break things.
Und ja.
Und in der Anwaltei ist es aber Sicherheit, vorsichtig, strategisch denken und wenn es möglich ist, einmal wirklich alles durchdenken und die Eventualitäten durchdenken.
Ja.
Wie harmoniert das? Du hast da zwei persönliche oder zwei Persönlichkeiten in dir. Du bist einerseits ein Startup-Founder von mehreren Startups mittlerweile und du bist aber auch Anwalt. Und das sind aber zwei ganz unterschiedliche Denken. Wie funktioniert
das? Fokussier dich auf die wesentlichen Punkte. Du kannst dich sehr im Detail verlieren. Du kannst überall ein Risiko sehen. Und auch wenn ein Risiko da ist, kommt ja der nächste Schritt. Und das machen halt viele Kollegen nicht. Du musst es bewerten. Du musst sagen, nimmst das nicht. Und das hängt dann immer auch von deinem persönlichen Risikoprofil ab und halt auch. Und das macht schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt Risiko selber für mein eigenes Unternehmen bringe oder für meinen Klienten. Und da komme ich jetzt wieder zurück, was ich vorhin gesagt habe. Du musst die Risikostruktur deines Klienten kennen. Also quasi, wie er persönlich drauf ist. Er sagt, er möchte hundertprozentig sicher sein. Ja, okay, dann machst du das so. Dann kommt er drauf, naja, dann kann ich das aber nicht machen. Dann gesagt, ja, da muss ich, jetzt müssen wir entscheiden. Ja, also, das hat ein bisschen mit meinem Naturell zu tun. Ja. Also ich versuche trotzdem immer eine Lösung zu finden. Also das ist halt der Weg.
Kennst du diese Google-Fragen, wenn du etwas eingibst, dass dir dann vorgeschlagen wird, eine Frage, die von alten Usern gestellt wurden? Ist dir das schon mal untergekommen?
Also wenn du jetzt quasi, wenn du suchst, mehr oder weniger, dass die so Vorschläge machen.
Ja, genau. Als ich dich gegoogelt habe, kam eine einzige vorgegebene Frage, was impliziert, dass die Leute das im Zuge mit deinem Namen gegoogelt haben. Und zwar, darf ein österreichischer Anwalt in Deutschland tätig sein? Was hat es damit auf sich?
Ja, ja, das ist halt, da haben sie nicht ganz kapiert, wie wir funktionieren. wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Aber bei uns ist es jetzt, wenn du es ganz konkret wissen willst, warum auch noch nie was passiert ist, weil ich eine deutsche Anwältin an Bord habe. Ganz einfach,
ich
schreibe Rechtsanwälte und die ist am deutschen Markt tätig.
Das ist praktisch.
Genau, also das ist quasi der Punkt.
Ansonsten müsstest du schauen, dass du noch einmal das Staatsexamen machst.
Nein, nicht einmal. Also es ist, ich müsste einfach tätig sein, 3 Jahre und also wir machen das eh auch. Und müde dann nicht zulassen, aber das ist nicht notwendig, weil ich einfach jetzt ehrlich gesagt im deutschen Recht das Diktat der Kollegin überlasse.
Du hast auf LinkedIn geschrieben, dass du auch viel publiziert hast. Macht dir das Spaß oder ist das eine Notwendigkeit für den Job?
Am Anfang habe ich publiziert sehr viel, also in meinen ersten Jahren, also so in den 2000er bis 2010er Jahren. Ich habe zum Beispiel geschrieben, die IT-Verträge, Vertragsmuster, was ich jetzt aufgehört habe, weil ich gesagt habe, es macht heutzutage keinen Sinn mehr, Vertragsmuster in einer Losblattsammlung zu machen. Das mache ich nicht mehr. Ja, also das wird jetzt automatisiert.
Aber es ging damals auch schon in die ähnliche Richtung. Muster, irgendeine Form
der Automatisierung. Ja, sicher.
Genau. Also das prägt dich oder begleitet dich
schon dein Leben. Ich bin wahnsinnig strukturiert. Also ich glaube, was meine Fähigkeiten sind, komplexe Dinge zu erfassen, zu unterteilen, zu strukturieren in kleine Dinge und dann abzuarbeiten.
Mhm.
Ja, und auch quasi die Risiken dort zu erkennen und dort die Stellschrauben zu stellen, was notwendig ist. Und vielleicht auch eins für die Automatisierung, und das ist jetzt für Anwälte ganz, ganz schwierig, wenn ich das sage. Ja. Es gibt die sogenannte 80%-Regel. Ja. Wenn du automatisierst, hast du mit 80% einer Automatisierung, nämlich mit deinen Anforderungen, schon bist du schon am Ende, weil du automatisierst 80% sehr schnell und von 80 auf 100 brauchst du die 10-fache Zeit.
Mhm.
Ja, das heißt, wenn du Systeme von Anfang an bei der Automatisierung auflegst, wo du auf die 100% gehst, wird dieses Projekt, und das kann ich unterschreiben, zu 100% scheitern. Ja? Deswegen beginnst du mit dem 80%-Regel. Das heißt, du schaust, dass du das erreichst und dann über die Zeit, über die Arbeiten, wenn du besser wirst, wenn du mehr Erfahrung hast, dann bist du in der Lage, von 80 vielleicht auf 90 zu kommen, auf 100 eh nie. Und weil es auch nicht notwendig ist, weil diese Last Mile der Automatisierung ist dann oft so wenig Vorteil, dass du es dann auch wieder bei Hand machen kannst. Das musst du auch wieder immer im Auge behalten. Macht es Sinn zu automatisieren? Kann das der Mensch nicht vielleicht schneller? Ja.
Kommt auch auf die Quantität wahrscheinlich an.
Nicht nur auf die Quantität, sondern einfach gewisse Dinge kann der Mensch einfach besser, weil du mit einer 80%-Regel tust du mal 80% abarbeiten, ja, dann bleiben wir mal 20% über. Ja, das kann ein Mensch auch schon relativ schnell, wenn es komplexere Dinge sind, dann oft vielleicht schnell erledigen. Natürlich muss er schon noch arbeiten, ja. Aber da macht die Automatisierung dann keinen Sinn mehr. Ja.
Du sagst, du bist irrsinnig strukturiert. Wie viel steht auf deiner To-Do-Liste?
Auf meiner To-Do-Liste? Ich habe keine To-Do-Listen.
Wie organisierst du dich? Ist das alles im
Kopf? Ich strukturiere mich immer über, also eigentlich wirklich alles im Kopf, ja.
Das ist bewundernswert. Also wenn ich mir etwas nicht aufschreibe, ist es weg. 10 Minuten später.
Nein.
Cool. Musst du mir beibringen, wie das geht?
Ja, vor allem auch, es ist eine Triage. Es ist auch ganz, die Strukturierung bedeutet auch Triage, die wesentlichen Dinge zu tun und dann die anderen Dinge dann halt auch abzugeben. Ich mache mir schon hin und wieder, also was ich mache ist, wenn ich mich strukturiere, ist, oder wenn ich, dass ich mir die Dinge per Hand aufschreibe, ich habe so ein Schmierheft, so ein Buch, wo ich die Dinge mal durchplane.
Moment mal, du machst was analog?
Ja, es geht viel besser.
Unglaublich.
Ja, nein. Also ich hab alles probiert. Ich habe jedes mit iPad gearbeitet, elektronisch. Ich habe mir jedes Teil gekauft. Ja. Und ich bin draufgekommen, dass ich mit meinem Leuchtturm handgeschriebenen Ding einfach kreativer und besser arbeite. Ich setze es dann schon digital um. Ja. Aber es funktioniert einfach besser.
Okay.
Also für mich halt. Ja, ist auch ein Learning. Ja.
Was du ausprobieren kannst, es gibt ein Notepad, das funktioniert mit dieser E-Ink-Technologie, wie die Kindles auch funktionieren.
Ja, das habe ich auch.
Hast du auch schon probiert?
Ja.
Kann man vergessen.
Nicht vergessen, es ist halt, ich finde es halt, nice. Es ist angenehmer, mit den Leuchtturm zu arbeiten.
Wie viel klassische Anwaltstätigkeit machst du im Alltag?
Ja, schon noch. Also wir machen ja diese ganzen Massenverfahren. Also ich habe ja zwei Anwälte angestellt plus zwei Konzipienten. Ich mache schon, also meine 2-3 Stunden arbeite ich schon noch in dem Bereich.
2-3 Stunden am Tag? Das ist schon wenig.
Naja, es ist teilweise automatisiert und, und ich muss halt Entscheidungen treffen. Das heißt, die Leute kommen zu mir und sagen, wie machen wir das? Die machen dann den Rest.
Es gibt jetzt nicht nur Fairplane, mittlerweile gibt es ein anderes Tool, das wir am Anfang angesprochen haben, wo ich mir nicht gemerkt habe, wie man es ausspricht. Kannst du es noch einmal sagen?
Also, das ist Unify.
Wie kamst du zu diesem Schritt und
also,
warum braucht es den und was machst du damit? Und dazu gesagt zur Erklärung, wir beide waren Aussteller bei der LegalTech, mehrmals schon. Du hast da immer einen großen Raum, um das zu präsentieren. Wirklich sehr imposant, wie du dich da darstellst und da kommen noch, nein wirklich, kommen noch immer viele Leute rein und sind interessiert und es wirkt mir wie ein Tool, das jetzt nicht 100% selbsterklärend ist. Ich war auf der Homepage, ich bilde mir ein, zu verstehen, worum es geht, aber es ist, glaube ich, ein Tool, das doch ein bisschen mehr Onboarding braucht, ein bisschen mehr Vertrieberklärung. Ja. Also vielleicht nützt du jetzt gerade dieses Medium hier, um das ein bisschen auszuführen.
Also warum gibt es dieses Tool eigentlich? Ja? Also das ist gewachsen aus meiner Erfahrung, aus meiner Tätigkeit mit Fairplane und mit der Digitalisierung der Kanzlei, weil es gibt bei der Digitalisierung ein Riesenproblem und das sind die Menschen. Das ist, wenn du etwas digitalisierst, machst du zwei Dinge. Du automatisierst, du machst etwas Technisches und du machst aber Fach auch gleichzeitig. Fach ist quasi, du einen juristischen Prozess abbilden. Und das Ganze läuft klassisch gesehen bis jetzt immer in einem sogenannten Softwareprojekt. In so einem Softwareprojekt, damit das wirklich läuft, brauchst du eigentlich 5 Personen. Du brauchst einen Frontend-Developer, du brauchst einen Backend-Developer. Du brauchst DevOps, du brauchst einen Scrum-Master.
Das ist nur ein bisschen näher.
Ja, dann brauchst du noch vielleicht einen Designer und dann brauchst du einen Fachmann. Das sind 6 eigentlich, ja, damit nur irgendwas rauskommt. Ja, die musst du miteinander koordinieren, die müssen ins Projekt gehen, die kosten einen Haufen Geld und es dauert Zeit, bis die was machen. Ja, und dann passt es auch nicht, weil nämlich um Fach quasi zu digitalisieren, muss auch ein bisschen der Projektmanager verstehen, was der Anwalt eigentlich macht. Und das funktioniert nicht. Und das hat auch nie wirklich gescheit bei uns funktioniert. Auch nachdem die Leute jahrelang zusammengearbeitet haben, haben wir immer wieder dieselben Schleifen gedreht. Und da habe ich mir gedacht, naja, ich brauche eigentlich ein Tool, jetzt ich als Anwalt, mit dem ich mein Wissen automatisiert. Man nennt das Ganze Knowledge Work Automatization. Ja? Nur ich habe überhaupt keine Lust zu programmieren zu lernen. Ja? Das ist auch nicht notwendig. Ja? Da gibt es eine Methode, das heißt No-Code. Ja? Mit No-Code, das ist quasi wie, ich nenne es einmal Lego-Bauen für Anwälte, wo du halt so vorgefertigte Bausteine hast und dann mehr oder weniger dein Wissen damit digitalisieren kannst. Ja? Und ich habe gedacht, sowas brauche ich. Da habe ich mir das angeschaut. Also es gibt No-Code-Tools, die sind quasi so 2015 sind die dann gekommen, so langsam. Die werden auch immer mehr am Markt. Ja, es ist auch die Zukunft, ein Teil der Zukunft der Entwicklung von Software. Wir haben uns halt am Markt umgeschaut und haben gesehen, ja, okay, das passt halt alles nicht ganz so. Und haben gesagt, na gut, machen wir selber. Ja, war gleich wieder Feuer und Flamme. War auch die Zeit gut. Es war Corona, ich glaube, warum war die Zeit gut, weil die Flieger alle am Boden waren und ich sagte, boah, jetzt habe ich endlich Zeit, jetzt bin ich aus diesem Dings draußen, jetzt beginnen wir einfach damit. Ja. Also im Wesentlichen geht es darum, ich als Anwalt digitalisiere mein persönliches Wissen und stelle als dieses, als digitales Produkt zur Verfügung. Wir nennen dieses digitale Produkt, nennen wir Knowledge Apps. Mhm. Ja. Was kann man damit machen? Mit Knowledge Apps, die können Entscheidungen fällen. Ja. Sie können Verträge machen. Sie können ganze Workflows machen mit Freigabeprozessen und so weiter. Sie können den Arbeitsschritte in unserer Kanzlei abbilden. Ja? Mehr oder weniger, ich kann einen Mitarbeiter hinsetzen und er macht anwaltliche Arbeit, indem er nur durchklickt. Es werden die Fristen automatisch gemacht, es werden die Schreiben automatisch gemacht und so weiter und so fort. Nur muss das Ganze auch gebaut und gewartet werden und das macht man mit dem Tool, mit dem Unify. Das ist die eine Verwendung. Und die andere Verwendung ist die, und das ist ein bisschen so die Vision, Unify ist eine Plattform. Ja? Das heißt, die Leute bauen das damit und stellen das auf die Plattform. Und das, was sie auf die Plattform stellen, sind diese Caps. Also die sind, kann man auch KI-Assistent nennen. Die sind fix fertig und du verkaufst zum Beispiel einem Unternehmen und sagst, okay, das, mit dem machst du deine Angestelltenverträge. Und das Ganze ist aber auch digital und ist voll integriert in dein Personalverwaltungssystem. Ja? Und wir zum Beispiel als Kanzlei stehen dafür gerade, dass diese Verträge dann auch sicher sind. Und das ist natürlich das Einmalige, weil wir bieten Automatisierung plus die Sicherheit, plus die Compliance in einem so einem Tool. Und das gibt es am Markt noch nicht. Und damit gehen wir auf den Markt.
Da gibt es wahrscheinlich viele Kollegen, die sagen, naja, aber dann würde ich ja meine Informationen deiner Kanzlei geben, oder ist das irgendwie ein Thema?
Ja, jetzt aber ganz ehrlich, wir reden von einem Standard-Angestelltenvertrag, wo es 1000 Muster gibt, sondern da geht es um ganz was anderes. Ist eben als Sicht des Unternehmers, die das anfragen, denen geht es um Sicherheit. Der ist der Geschäftsführer, der möchte haben, okay, wenn ich das implementiere, habe ich immer einen richtigen Vertrag und das sind Standardverträge, bitte. Wir reden jetzt nicht von komplexen Verträgen, ja. Und da bin ich sicher. Und wenn was schief geht, kann ich denen den Kopf runterreißen. Und genau das machst du, wenn du auch einen Standardvertrag jetzt entwirfst für ein Unternehmen, ja, nur das ist halt digital und das ist die Zukunft, ja, das ist nicht nur Papier, sondern das ist halt schön im Workflow halt drinnen, voll angepasst und er muss sich um nichts kümmern, das wird gewartet, das wird auch immer up to date gehalten und so weiter, wäre so ein Anwendungsfall. Ja.
Wer sind klassischerweise deine Kunden? Sind das jetzt Kanzleien oder sind das
ich wollte ja an sich Anwälte überzeugen, das zu tun, ja, also bin aber kläglich dran gescheitert.
Schwieriger Markt, kann ich aus Erfahrung sprechen.
Nein, ist extrem schwierig, weil es halt doch so ganz anders ist. Also wer jetzt meine Kunden sind eigentlich Unternehmen, für die wir das machen. Für die wir das digitalisieren. Also Unify kann auch viel, viel mehr. Also mit Unify sind wir jetzt nicht nur im anwaltlichen Bereich. Wir machen zum Beispiel jetzt für ein Bauunternehmen Bautagebücher und so weiter und so fort. Also wir machen für ein Autohaus, in dem Fall ein Kaufvertragsflow. Aber da machen wir den ganzen Prozess von der Kaufvertragsabwicklung. Das digitalisieren wir. Aber wir gleichzeitig sagen wir auch, okay, das ist ein richtiger Kaufvertrag und so weiter und auf das stehen die halt voll. Ja.
Und wie viele Kunden habt ihr da?
Also wir haben jetzt, also auf der Plattform sind es, glaube ich, über 1200 Leute angemeldet. Von den 1200 sind ungefähr 300 aktiv. Das ist ja relativ normal. Ja. Und Kunden haben wir jetzt zahlende 10 oder was. Also wir sind ja ganz am Anfang jetzt noch. Ja.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt begonnen, das Produkt zu entwickeln und jetzt geht es darum, das auf den Markt zu bringen.
Ja, nein, vor allem, es ist auch die große Kunst jetzt hier auch, und das muss man auch sagen, alle, die in der Legal, also jetzt gehen wir wieder zurück zu Legal und jetzt lassen wir die anderen Branchen weg jetzt, ist eigentlich das Legal Tech Tool zu finden, das jetzt so der Game Changer ist. Wir sind ja alle auf der Suche eigentlich, oder zumindest die Nerds, die das machen.
Da muss man die Sophie Martin jetzt anrufen und fragen.
Ja, aber es gibt halt so ein paar Dinge. Es gibt halt dieses Contract Management, dann gibt es halt Systeme, so wie es halt Unify ist. Das sind so Automatisierungs-, aber es hat noch nie wirklich keiner auch noch den Business Case gefunden. Mhm. Und das kann ich dir auch sagen, warum das so ist, weil keiner dran arbeitet.
Die Amerikaner auch nicht?
Die amerikanischen Anwälte unterscheiden sich nicht wirklich von den europäischen. Ja, es gibt halt, schau, es gibt in der Legal-Szene gibt es halt quasi, ich nenne sie ja mal die Nerds, ja, so wie ich bin, die halt wahnsinnig aufgeschlossen sind, überall die Zukunft sehen und so weiter und so fort. Und von diesen Nerds ist halt der Großteil arbeitet dann auch dann wirklich nach anwaltlichen Kategorien, die das dann ganz halt beschreiben, Aufsätze schreiben darüber. Aber es gibt ganz wenig Entwickelte, die dann wirklich Tools bauen. Oder halt wirklich auch was machen. Mhm. Ja, es gibt schon ein paar, die sich bemühen und dann solche Tools verwenden, also wie Unify. Nur hat das oft in den Kanzleien, und das ist meine Erfahrung, den Stellenwert, naja, das macht dann halt irgendwie der Legal Tech Beauftragte, der halt nicht der Equity-Partner ist und halt nicht auf der Kohle umsitzt. Ja. Und der gibt es dann weiter an den Studenten. Das sehe ich ja auch, wenn wir Unify verkaufen. Ja, dann habe ich irgendeinen Studenten da sitzen, mit dem ich das mache. Es ist einfach falsch angesiedelt. Okay. Ja. Und das ist, ich glaube, es haben alle so das Gefühl, ich muss was tun, aber es bewegt sich keiner wirklich.
Wir haben das vorhin auch schon mal ein bisschen angesprochen. Ja. Meine Erfahrung ist, dass du in einer Kanzlei, wenn da mehrere Partner dabei sind, mit einem Partner, mit einer Partnerin andockst und sagst, hey, das ist eine coole Idee, wir wollen das machen. Die nimmt das dann mit ins Partner-Meeting, das im schlimmsten Fall quartalsweise stattfindet, weil ansonsten arbeitet man nur ab und die einzigen strategischen Meetings sind viermal im Jahr. Mhm. Und dann wird da ein Thema vorgeschlagen und alle Partner müssen zustimmen. Und dann reicht es, wenn ein Partner sagt, da habe ich heute keinen Kopf dafür, bitte ins nächste Quartal verschieben. Und im nächsten Quartal hinterfragt das dann irgendwer anderer und dann ist schon wieder ein halbes Jahr um und es ist eigentlich nichts passiert. Und das habe ich, also die Erfahrung habe ich in der Anwaltsbranche mittlerweile schon sehr stark gemacht, dass auch viele, nicht alle, aber viele Personen, die in Marketingabteilungen sitzen, gar nicht entscheiden dürfen, sondern das wird dann in die Partnermeetings übertragen und vorgeschlagen und dort wird entschieden, aber nicht bei den Personen, die fachlich wirklich damit zu tun haben.
Ja, ich sag mal, das betrifft halt oft, gehen wir mal zurück, wie arbeitet ein Anwalt? Die Anwälte eigentlich auch in Großkanzleien, das ist ein Haufen von Individualisten, die in irgendeiner Form davon profitieren, dass sie in einer größeren Struktur sind. Ja, die größere Struktur schafft ihnen Mandate, weil sie gewisse Dinge abarbeiten können. Aber wenn du wirklich genauer hineinschaust, ist es doch Individualisten. Und wenn du mit Managing-Partnern sprichst, die versuchen dann selbst halt auch ein einheitliches System in eine Kanzlei einzuführen, scheitert, selbst wenn du es einführst, dass die Leute nicht nutzen und so weiter und so fort. Das hat einfach mit der Art des Arbeitens zu tun. Es ist Knowledge Work, es ist Kopfarbeit, ja, die dann wo du in gewissen Fällen ein Team brauchst, aber die meisten Anwälte überzeugt sind, sie brauchen kein Team. Und die sitzen halt alle auf einem Haufen. Und die dazu zu kriegen, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, von dem sie jetzt alle profitieren und alle zu überzeugen, ist ganz, ganz, ganz schwer. Ja. Und das ist eigentlich, sage ich jetzt einmal, die Bruchstelle für mich und das Disruptive, was passieren kann. Ja. Und ich frage mich immer, von wo wird es kommen? Also aus den Großkanzleien oder aus den Kanzleien wird es nicht kommen. Es wird von außen kommen, wobei ich jetzt die Player noch nicht sehe ganz. Ja. Obwohl sie sich langsam am Horizont abzeichnen. Ja. Also einerseits sind es die großen Versicherungen. Ich sehe auch die Verlage zum Teil, die sehr viel Legal Tech entwickeln. Mhm. Ja, Versicherungen, die dann so quasi dann sich halt ihre Satellitenkanzleien machen. Und ich sehe, das hat auch wieder mit Versicherungen zu tun. Es gibt zum Beispiel eine Kanzlei in Deutschland, Rightmart, die das wirklich professionell machen, die nämlich an etwas gehen, was es, wir reden jetzt vom Verbraucherbereich, es gibt keine Arbeitsmarke. Der Arbeitsmarkt ist total segmentiert, sehr, sehr klein segmentiert. Es gibt jetzt nicht die Verbraucherkanzlei, sagen wir mal, wie die Unica oder sonst irgendetwas. Mhm. Das gibt es nicht. Und die arbeiten an sowas, das aufzubauen. Und dann ist das ist schon ein bisschen schon diese Winner-Takes-It-All-Prinzip. Ja? Und da kann das Disruptive kommen, ja? Von diesen neuen Einheiten. Aber dass die Anmelde sich von innen so ändern werden, das sehe ich momentan. Ich sehe momentan Interesse, das ist schon besser. Aber sehe ich eigentlich noch nicht, das ist der Druck einfach noch nicht da. Verdienen alle gutes Geld.
Ein Modell, das ich aus Amerika gesehen habe und das ein bisschen nach Europa reinschwappt momentan ist, dass es einen Partner, eine Partnerin gibt, die nicht mehr fachlich tätig ist, sondern das Management übernimmt.
Das gibt es eh.
Und das ist eben aus Amerika gekommen und das ist in Europa jetzt auch schon ein bisschen, aber nicht mehr ganz so, also noch nicht ganz so stark wie dort.
Ja.
Und da habe ich das Gefühl, das funktioniert besser,
wenn es tatsächlich
eine Person gibt.
Red einmal mit so einem Managing Partner. Also wenn sie in einer ehrlichen Stunde sagen, ist es eine Katastrophe.
Okay.
Ja. Es macht jeder, was er will. Ich möchte jetzt keine Kanzlei angreifen, aber es ist, man hört solche Dinge, ja. Und ich sage es ganz ehrlich, es ist bei mir auch so. Ja, ich ärgere mich wahnsinnig. Ja, selbst bei meinen vier Juristen, ja, komme ich drauf, dass die immer ihre eigene Mustersammlung haben. Dann sage ich, ja, dann teilt es doch bitte mit den anderen. Ja, kann ich machen. Ja,
machen es aber nicht.
Ja, sie machen es dann schon, wenn ich es ihnen sage. Aber damit will ich einfach dieses Mindset sagen, weil die anwaltliche Arbeit ist was Höchstpersönliches. Das ist einfach deine Wissensarbeit. Ja, das eignest du dir an, sehr mühselig. Durch ein Studium, über die Jahre, durch die Erfahrung, viel gearbeitet. Und das halt jetzt so preisgeben zu wollen, da tun sich alle wahnsinnig schwer.
Mhm.
Ja? Und das haben wir zum Beispiel bei Unify berücksichtigt. Also wir haben Unify so gebaut als Plattform, dass du einen sogenannten My-Unify-Bereich hast. Und jedes Cap, das du dort baust, ist deins. Das heißt, wenn du in einer Partnerschaft im My-Unify ein Cap baust und das mit deinem Partner teilst und du gehst weg, nimmst du es mit. Das ist quasi so wie die digitale Repräsentation deines Wissens, das du mitnimmst. Ja? Wenn du natürlich halt eine größere Kanzlei bist und du bestehst drauf, dass deine Mitarbeiter Caps waren, die dann der Kanzlei hören, musst du einen sogenannten Workspace bei uns machen und dann kommen die Caps dort rein. Also wir haben versucht, diesen Gedanken Rechnung zu tragen. Mhm. Ja?
Da muss so viel Hirnschmalz drinstecken.
Ja, also, ja.
Und Zeit und Geld.
Ja, auf jeden Fall.
Macht Spaß?
Nein, also nochmal, das ist das, was mich momentan am meisten treibt, wie digitalisiere ich unsere Tätigkeit.
Aha.
Damit Unify erfolgreich ist, muss ich den Leuten zeigen, wie sie das tun. Aha. Und dann werden sie draufkommen, dass Unify das Tool ist, mit dem sie es tun können.
Aha.
Ja, für viele ist es schwer greifbar. Ja. Aber wenn sie es einmal, ich sage einmal, okay, ich habe schon die ersten gehabt, die haben gesagt, ja, das mache ich mit einem Softwareprojekt, da macht man das um 2000 Euro. Ja. Nach einem halben Jahr ist er gekommen. Ja. Er hat es zwar um 2000 Euro bekommen, aber er hat es nicht mehr ändern können. Ja? Mit Unify kannst du es aber auch ändern, immer anpassen, weiterentwickeln. Und das ist ja ein Prozess, der Digitalisierungsprozess. Ja? Das läuft, das hört ja nie auf.
Ja, und die Analogie zu Lego finde ich ganz gut.
Ja.
Lego-Spielen macht Spaß. Und
genau.
Das soll ja auch Spaß machen, oder?
Genau, 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 genau.
Spielen wir ein Spiel. Wir sind im Jahr 2040.
Ja.
Eine Anwältin hat sich gerade selbstständig gemacht.
Ja.
Wie sieht der Alltag aus bei der?
Eine Anwältin hat sich selbstständig gemacht, sie wird sich nicht allein selbstständig machen.
Okay.
Also als junge Anwältin.
Mhm.
Die wird in einer größeren Einheit arbeiten. Ja, also es gibt aus meiner Sicht 2040 wird es geben im Wesentlichen große Anbieter, wobei ich noch nicht weiß, wer das sind. Entweder sind es wie Reitman, diese großen Verbraucherdinger oder die Großkanzleien. Ja, also es wird alles größer werden. Wie wird sie arbeiten? Sie wird ihr Eingabegerät, ich weiß nicht, wird es ein Computer sein, wird es eine Brille sein, ich weiß es nicht. Oder vielleicht redet sie nur mehr, keine Ahnung. Sie wird dir einschalten, sie wird sehr viel mündlich machen. Ja, sagt, lies mir vor, welche Termine ich heute ab, das wird alles die KI machen. Ja. Sie wird auf jeden Fall den Kundenkontakt noch halten. Es wird das empathisch, also das muss man auch sagen, der Anwalt, und das glaube ich, das wird sich nicht ändern. Ein Klient kommt zu dir, weil er mit einem Menschen zu tun haben will. Er will nicht mit einer KI zu tun haben. Aber der Anwalt wird mit einer KI arbeiten, um den Menschen zu helfen. er wird es das trotzdem noch übersetzen. Es wird auch KI geben, die genauso gut wie Menschen sein wird, aber nicht in allen Belangen. Worüber ich nachgedacht habe, ich habe einmal eine Vision geschrieben für die Future Law, ob es dann, vielleicht wird es auch schon viel mehr private Gerichte geben. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Ja. Nämlich, die einfach schneller sind. Das ist auch möglich, dass sie 2014 zu einem Gerichtstermin gehen wird, quasi vor so einem institutionalisierten, ständigen Schiedsgericht.
Aha.
Die halt moderner arbeiten als staatliche Gerichte, ist theoretisch möglich.
Aha.
Ja. Muss nicht nur sein. Das wird von den Gerichten, also wir haben damals diskutiert mit der Präsidentin vom Handelsgericht, das eher apokalyptisch gesehen und stimmt nicht, aber ist nicht von der Hand zu weisen, weil es geht, du hast in Europa hast du schon ein bisschen so die Entwicklung, dass dieser außergerichtlichen Streit, also ADR-Verfahren, also wenn sich das verprofessionalisiert, kann da was entstehen. Mhm. Was mich ein bisschen interessiert, ist, in welchen Interfacen die halt arbeiten werden. Also ich glaube, dass viel mit Sprache gehen wird, sie wird auf der einen Art einen Bildschirm haben, sie wird viel einfach sprechen und das System wird das einfach auch laufend machen und es wird ihr auch entsprechende Informationen liefern. Sie wird einfach sagen, ich brauche den und den und den Vertrag und das Ding wird gemacht. Ja.
Was sollte auf der Uni passieren, damit jemand 2040 so ausgebildet ist, um erfolgreich zu sein?
Was sollte auf der Uni passieren? Also ich selber trage auf der Uni vor.
Mhm.
Auf der WU, in so im Rahmen dieses Legal Tech-Lehrgangs, 3 Stunden und stelle ihm das Uni-Wahl vor. Ja. Ich glaube, zwei Dinge. Das Handwerk, das Juristische, ja, sollten vielleicht. Es ist ein Schritt zurückgehen. Also die Studenten sollten wirklich noch, also weg von den Datenbanken am Anfang, sondern wirklich mit Büchern arbeiten und so das klassische Recherchieren in der Bibliothek lernen, das Nachlesen lernen und das Handwerkszeug von Grund her zu lernen. Im nächsten Schritt sollten sie dann beginnen, mit Datenbanken umzugehen, ja, mit technischen Dingen, aber da gibt's null.
Hm.
Null. Da gibt's niemanden. Weil du musst diese Systeme ja erst entwickeln. Ja? Die werden ja entwickelt von, ich sag's einmal, von der TU und nicht vom Juridikum. Also ich habe ja versucht, bei Unovai so eine Art Methodenlehre zu entwickeln. Ja? Und es ist halt extrem schwierig, jemanden auf der Uni zu finden, der das nämlich wirklich macht und machen will. Ja? Und dann sage ich noch was.
Das macht heißt, das zu erklären und zu unterrichten auf der Professorenebene, oder?
Nein, weil die Tätigkeit, das Selbstverständnis, so wie das jetzt am Juridikum ist, ist halt noch immer die klassische anwaltliche Tätigkeit. Die juristische Tätigkeit, ich schaue meine Norm an, ich interpretiere sie, ich schreibe etwas, ich publiziere etwas. Die Vorstellung, ein System zu entwickeln, von mir ist auch im No-Code, ist nicht manifestiert bei den handelnden Personen bis jetzt. Also ich möchte jetzt niemanden Unrecht tun. Also wenn es jemand hört und der macht das, wäre total happy, wenn wir uns zusammensetzen können. Ich kenne halt leider niemanden, ja. Oder sehr wenige, die das, oder keiner eigentlich, der es macht. Mhm. Ja. Und jetzt sage ich noch was, das hat es aber gegeben. Das hat es gegeben in den 70er und 80er Jahren. Ich hatte in den 90er Jahren einen Professor, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der war vom Institut für Rechtsinformatik. Der hat sowas wie Unova entwickelt in den 90er Jahren.
Unglaublich.
Ja. Aber diese Rechtsinformatik ist nicht mehr zu finden.
Mhm.
Ja, es gibt dieses Institut für Digitalisierung und so weiter, aber das ist halt auch, die machen halt klassisch, lesen die sich halt Normen durch, schreiben halt ihre Aufsätze, aber machen vielleicht ein Hackathon mit einer HTL oder in dem Fall mit einer FH oder sowas, aber das am Juridikum entwickelt wird, ja, wirklich Systeme entwickelt, und ich rede jetzt nicht vom Programmieren, ja, sondern entwickelt so, wie müssen Systeme ausschauen, damit sie den und denen Kriterien entwickeln, wie wird AI entwickelt, wie wird AI trainiert, das sehe ich ehrlich gesagt nicht, aber das muss her.
Ist das,
es sei denn, ja, das Match ist sowieso schon verloren und das Ganze wandert auf die TU, weil dann wird Folgendes passieren, dann werden auf lange Sicht, 2040, wirst du auf der einmal so eine Art juristisches, technisches Ding wird sich dann auf der TU entwickeln. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dann dort richtig aufgehoben ist, aber kann auch sein. Mhm. Dann wird es halt die geben, die im Juridikum, die halt weiter schreiben und so weiter, klassisch arbeiten, was auch notwendig ist, und die auf der TU das entwickeln. Ich bin aber der Meinung, dass das eigentlich darüber gehört zum Juridikum. Wäre meine Meinung.
Mhm. Ist es ein Thema, wo du sagst, das ist in Österreich speziell so? Siehst du das in anderen Ländern besser oder ist das ein generelles Problem?
Und das ist, da kommen wir wieder zum Juristen zurück. Das hat mit dem Selbstverständnis zu tun, also mit dieser Ausbildung zu tun. Ja. Es hat ja einen Grund, warum das gestorben ist. Das hat es ja in den 70er Jahren gegeben. Mhm. Ja, nur die Leute konnten damals nur schreiben, weil die hatten die Computer nicht. Mhm. Ja, oder die Systeme nicht. Jetzt haben sie die Systeme, jetzt sind die aber alle ausgestorben. Ja, jetzt haben wir noch die alten Papers. Mhm. Ja, und wir verwenden für Unovae Papers aus den 80er Jahren, 90er Jahren, die das genau beschrieben haben, was wir machen. Ja? Aber wo sind die Leute heute? Ja gut, die sind alle in Pension. Ja? Und das ist halt, das finde ich nicht gut. Und ich finde, das wäre halt ein Wunsch, dass die Unis das machen, um dann halt auch die Leute auszubilden, die das dann können, die man dann eben auch entsprechend entlässt.
Was ich mich frage, wenn du jetzt an Unovae denkst und du hast selbst Konzipienten und die verwenden das, da fehlt dann aber auf der anderen Seite doch auch ein gewisser anderer Aspekt, der für die Anwalt da wichtig ist. Erfahrung für das tatsächliche Erstellen und das Hirnschmalz reinstecken in gewisse Prozesse. Aber
genau.
Also da frage ich mich, leidet dann die Ausbildung der nächsten Generation, wenn man jetzt solche Tools verwendet?
Deswegen habe ich ja gesagt, dass wenn bei der juristischen Ausbildung, dass die wirklich klassisch beginnen sollten. Mhm. Also quasi wirklich Bücher lesen, Bücher aus Büchern Informationen herausholen und damit arbeiten. Also ich rede jetzt wirklich von Büchern, also ich rede jetzt von Papier, ja. Ich rede jetzt nicht von Datenbanken, ja. Einfach sich damit zu entdecken, also diese Geisteswissenschaft zu trainieren, diese Basis zu haben, wie gehe ich mit einem Text um, wie subsumiere ich, wie finde ich Informationen, wie lege ich aus, wie argumentiere ich. Ja, also es ist wirklich Basis, klassisch, wie um 1800, vollkommen wurscht, ja, weil es ja ist eine Geisteswissenschaft. Ja. Und dazu kommt ja eigentlich dann die Technik, aber das kommt erst im nächsten Schritt. Ja. So, jetzt gehen wir zum Konzipienten. Ja, natürlich muss der Konzipient auch noch quasi, das heißt auch noch, also quasi Standard lernen. Also bei mir ist es ja auch so, wenn wir Konzipienten haben, auch wenn er beginnt, wir drucken für die Leute Akten aus, damit sie auch Aktenaufbau sehen und so weiter und so fort. Das machen wir auch noch. Und das Zweite ist, es wird in Zukunft die geben, die diese Systeme entwickeln und diese anwenden. Ja, und das sind zwei verschiedene Gruppen und dann je nach was halt einem mehr Spaß macht. Es gibt Leute, die wollen mit Menschen nichts zu tun haben, bauen aber geile Systeme. Mhm. Die werden die Systeme bauen. Es gibt die, die wollen mehr mit Menschen zu tun haben, die wollen haben, dass das Ding gut funktioniert. Die werden halt damit arbeiten und das wird halt sehr, sehr komfortabel sein, glaube ich. Ja.
Das gibt es ja bis zu einem gewissen Grad jetzt auch schon. Es gibt die Abarbeiter und es gibt Reinschaufler und Aufreißer. Also das wird sie ja jetzt auch schon aufgeben.
Ist
halt einfach eine zusätzliche Gruppierung von einem Typ Mensch.
Genau. Aber wichtig ist, dass diese Techniker müssen halt verankert sein, so richtig im Unternehmen. Das muss vom Unternehmen getragen sein, von der Kultur.
Du hast auf LinkedIn eine Futurologin zitiert, Amy Webb, die gesagt hat, Leute, die sich jetzt mit KI beschäftigen, haben in Zukunft einen Startvorteil, der vergleichbar ist, wie es wäre, in eine reiche Familie geboren zu werden.
Ja, das finde ich, es ist auch so, ja, klar.
Kannst du das ein bisschen ausführen?
Also noch einmal, KI schafft Zugang zu Wissen. Ja, Wissen ist Macht. Wissen hast du, sonst hast du durch die Geburt hast du auch schon mal einen Nachteil, egal wo du aufwachst oder sonst irgendetwas. Ja, wachst du in einem Akademikerhaushalt ab, wird halt anders geredet und jetzt, ohne despektierlich zu sein, halt einen Nicht-Akademikerhaushalt. Da geht es halt um andere Dinge, ja. Ist ja wurscht, ohne uns zu werten zu sagen, ja. Aber KI kann diese Brücken schließen. Ja. Die können dir quasi das Toolgame geben, dass du diese Probleme, die du sonst nicht lösen konntest, Sprache. Nehmen wir ganz einfach so Sprache. Ja? Also nehmen wir an, wir werden in Zukunft, es ist Speech-to-Speech-Translation. Das heißt, wir beide könnten uns reden, du könntest auf Arabisch reden, ich auf Deutsch, ich habe meinen Kopfhörer hier und wir würden uns ganz normal unterhalten. Entschuldigung, das kommt in einem Jahr auf den Markt. Ja, das ist marktreif. Das geht schon. Das ist ein bisschen eine Frage noch der Computerressourcen. Ja. Diese Brücken werden dann langsam geschlossen und das wird dann die KI auch bringen. Ja. glaube ich. Und bist das ist damit gemeint.
Bist du ein KI-Optimist oder ein KI-Pessimist oder irgendwas dazwischen?
Ach, die Geister, die ich rief. Ja, es geht darum, wie man damit umgeht. Aber ich bin natürlich bin ich ein Optimist. Klar, aber das Ding ist da, man muss es nutzen. Und wir werden es halt, wie es halt so ist, ein paar werden es zum Nachteil der Menschen nutzen, ein paar werden es zum Vorteil der Menschen nutzen. Mit allen Technologien haben wir das gemacht. Ja? Also, ich glaube, dass die KI natürlich schon, also was ist die KI, was bedeutet sie eigentlich? Die KI bedeutet den letzten Schritt der Industrialisierung des menschlichen Daseins, das ist das Gehirn. Ja? Also wir haben ja schon industrialisiert die Handarbeit. Das ist ja schon passiert. Am Ende des Tages, also es ist rausgekommen, der Wohlstand ist gestiegen. Und das Gleiche erwarte ich mit KI. Der Punkt ist nur, dass diese Prozesse natürlich zu gesellschaftlichen Umwälzungen geführt hat, wenn man halt zurückschaut, ja, ist unbestritten. Aber am Ende ist das Ergebnis positiv. Das Einzige, wovor ich, sage ich jetzt einmal, was mir Unbehagen macht, ist die Geschwindigkeit. Ja, also das ist jetzt nicht ein Prozess, der über 40, 50 Jahre geht, sondern der potenziert sich in der Geschwindigkeit alle halben Jahre. Ja, und da ist halt das Problem, glaube ich. Ja. Das heißt, ich bin nicht dafür, dass man das jetzt bremst, aber wir müssen dem Rechnung tragen. Ja.
Was mich irrsinnig fasziniert, ist die Tatsache, dass du ein neues Tool hast. In diesem Jahr ist das in Wahrheit angekommen oder im letzten Jahr, sagen wir mal. Und die Leute verwenden es und sind begeistert davon. Und es hat nicht einmal eine Woche gedauert und es kamen die ersten Beschwerden über ein Tool, von dem sie eine Woche davor nicht einmal gewusst haben, dass es existiert. Ja. Und das Gleiche gab es mit einer Geschichte, als American Airlines das erste Mal Internet eingeführt hat. Mhm. Als Überraschung für alle Passagiere. Und dann hat das halt nicht funktioniert. Und die Leute haben sich beschwert darüber ohne Ende. Und sie wussten nicht einmal, dass in dem Flug Internet angeboten werden sollte. Und ich finde es einfach faszinierend, wie wir als Menschen ticken, wie schnell wir etwas als selbstverständlich empfinden, wo wir weder wissen, wie es funktioniert, noch irgendein Verständnis dazu im Hintergrund haben, aber sofort die Erwartungshaltung haben, dass die Dinge genauso sein müssen, wie ich es möchte.
Ja, man nennt es disruptiv. ja, du hast auch vollkommen recht, ich sehe das auch so und ich war auch sehr verwundert, weil das Thema GPT verfolge ich ja schon seit Jahren eigentlich. Also wenn du ein bisschen nerdig warst, hast du das schon mitbekommen. Und ich habe auch mitbekommen, dass die schon sehr, sehr gute Ergebnisse hatten. Ja? Aber warum hatten die jetzt so gute Ergebnisse? Weil einfach die Computerressourcen da sind. Ja, und halt viel Geld auch hineingeflossen ist. Aber die Computer werden immer schneller und so weiter und so fort. Und deswegen hat auch ChatGPT, du hast von GPT, glaube ich, vorher gesprochen, ja. KI war da. Vor allem, und jetzt alle sagen, ja, das müssen wir regeln. Entschuldige, wir arbeiten seit, weiß nicht, mit Digital Claim haben wir gearbeitet schon seit, weiß nicht, 2015 mit KI. Aber halt nicht so performant. Mhm. Weißt du? Wo alle, also das ist nämlich ganz lustig, wenn das ist ja das Disruptive dann. Die Leute sehen irgendwas kommen und dann belächeln sie es einmal. Ach, das kann das nicht und ist kein Problem. Aber sie kapieren eigentlich nicht, was da kommt. Und wenn das Ding dann erfolgreich wird, ja, ist dann halt das Nächste dann, das ist aber gefährlich. Ja. Dabei hätten wir es eh schon lang regeln können, die KI. Ja. Also das ist halt, ich sag mal, das liegt uns in uns Menschen einfach drinnen, die Dinge eins auf erst zu kopieren, wenn wir es wirklich spüren. Und viele spüren es halt erst, wenn es unterm Hintern brennt. Ja.
Und das beginnt halt jetzt.
Das beginnt halt jetzt, ja. Also KI ist halt eben die Industrialisierung der Knowledge-Arbeit. Juristen sind Knowledge-Worker. Am Ende, es wird industrialisiert. Und Industrialisierung bedeutet Kapital. Und der das Kapital hat, hat das Sagen. So einfach ist es.
Und Umschichtung.
Ja. Aber am Ende des Tages, ich glaube auch nicht, dass wir weniger Juristen 2040 sein werden. Ja? Wir werden aber in anderen Strukturen arbeiten. Mhm. Ja?
Bist du privat auch viel vom Bildschirm?
Ja.
Was machst du da?
Also ehrlich gesagt, ich arbeite sehr, sehr viel auch. Also das heißt privat, also ich entwickle sehr viel, also mit Unovai. Ja? Und ein bisschen Computerspielen, aber jetzt viel, kaum mehr.
Das heißt, wenn jemand bei einem Bewerbungsgespräch sagt, der spielt auch Computer, ist super. Das für dich sympathisch?
Ja, super. Ich frage sogar danach.
Wirklich?
Ja, es ist für mich eine Einstellungsvoraussetzung. Nein, ich meine das ganz ernst. Mhm. Also, wenn einer sagt, er ist Zocker, das gefällt mir. Mhm. Ja, es hat zwar auch mit dem Arbeiten zu tun und so weiter. Es ist nichts Negatives.
Und wie holst du dir sonst deinen Ausgleich?
Ausgleich. Momentan ist in meiner momentanen Lebenssituation, ich hänge voll in dem Junowald drinnen eigentlich. Mhm. Ja. Halt Familie und also weil meine Frau sagt, so, ich arbeite eh nur die ganze Zeit. aber ich bin ganz zufrieden. Also für mich ist da eigentlich, für mich, sagen wir es so, Junowa ist für mich der Ausgleich zur juristischen Arbeit. Ja, ich bin manchmal ein bisschen angefressen von dem ewigen Streiten jetzt auch. Also um den Bogen zu schließen, mit dem Recht haben, ja. Deswegen bin ich ganz froh, dass das dann auch die Kollegen machen. Deswegen ist halt Junowa für mich so der Ausgleich eigentlich. Ja.
Bist du spirituell?
Nein. Agnostiker, wenn du es genau wissen willst. Mhm. Überhaupt nicht spirituell.
Was bedeutet Ego für dich?
Ja, ich bin ein voller Ego. Also ich bin ein Alpha-Tier. Es ist einfach so. Es ist das bei sich, ja.
Gibt es in der Branche ein paar?
Ja, ja, sicher. Ja. Also das muss man auch so sagen, ja.
Hast du Interesse daran, dass dich Leute kontaktieren? Wie kann man dir folgen? Magst du da mal ein bisschen erzählen?
Also folgen kann man mir auf LinkedIn. Ich mache jetzt nicht so viel. Kontaktieren jeden Fall, also ich bin über die Website zu finden, also über scribe.law oder über Unuwai, das ist Unuwai, das ist Ulrich Nordbock Otto Y.io. Ich tausche mich gern aus, besonders auch zu diesem Uni-Thema würde ich mich gern austauschen. Kenne ich sowieso. Kollegen gerne, bitte zu mir kommen, wir bauen jeden Freitag. Mit Unuwai sind alle eingeladen, das zu machen, weil das uns auch sehr weiterhilft, weil ich brauche schon auch ein bisschen diese Inspiration von außen auch, ja. Also sie sind für mich Tester halt auch, ja.
Die letzten Worte gehören dir zum Gespräch, zur Zukunft der Anwaltei, zu was auch immer du sagen möchtest.
Also die Anwaltei hat sicherlich eine Zukunft, das ist überhaupt keine Frage. Wir sind einfach viel zu wichtig im gesamten staatlichen Gefüge. Ohne Anwälte wird nichts gehen, also würde vieles nicht gehen, ja, und sie müssen halt einfach da sein. Ich würde allen Jungen sagen, wenn man Anwalt werden will oder sagen wir Juristin will, auf jeden Fall das auch machen. Ich glaube, dass, wie soll ich sagen, wir es einen disruptiven Prozess geben wird in Zukunft, aber ich weiß noch nicht, von wo er kommt. Also das Ding habe ich noch nicht entwickelt. Also nicht ich, oder es hat noch keiner entwickelt, dass ich das sehe. Ich bin gespannt, wer es macht.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend, ja.
Danke für deine Zeit. Hat okay. Spaß gemacht.
Danke, dass ich da war. Ja.
Alles Liebe.
Super, danke.
Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt, das muss sich ändern. Und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy.at.